Kaum ein Land wird so eng in Verbindung gebracht mit Worten wie Qualität, Effizienz, Fortschritt und Technologie, wie eben unser Land Deutschland. Der Werbeslogan Vorsprung durch Technik ist zu einem Markenzeichen für Deutschland geworden. Ich traf mal einen Mann, der konnte kein Deutsch, aber er konnte diesen Satz sagen. Immer wieder hören und lesen wir und umgibt uns dieses Vokabular, diese Slogans. Wir brauchen fortschrittliches Denken und fortschrittliche Technik und fortschrittliche Prozesse. In jedem Unternehmen wird das immer wieder herangeführt. Doch Fortschritt, was ist das eigentlich? Fortschritt. Das, was uns scheinbar so wichtig geworden ist in unserem Land und auch in dieser Gesellschaft, in der ganzen westlichen Welt. Was ist Fortschritt? Normalerweise gebrauchen wir Fortschritt, um eine Weiterentwicklung zu beschreiben. Da, wo ein Arbeitsprozess verbessert wird oder auf eine höhere Stufe einer Entwicklung erklommen wurde. Wo irgendwie etwas so verändert wurde, dass es besser ist, dass es effizienter arbeitet, dass ein größerer Gewinn daraus entsteht. Wir sprechen von Fortschritt in der Medizin. Das kann bedeuten, man kann Krankheiten behandeln, denen man vorher irgendwie ohnmächtig gegenüberstand und man keine Lösung, keinen Weg fand. Fortschritt, das ist ein positives Wort, ein motivierendes Wort. Fortschritt ist da, wo Rückschläge und Hindernisse überwunden werden können und man gut vorankommt, vor- und vorausgehen kann. Nun, wo finden wir denn den ersten Hinweis auf Fortschritt in der Bibel? Fortschritt begann schließlich nicht erst mit dem Motor von Nikolaus Otto und dem Auto von Carl Benz. Nein, schon das erste Buch Mose schildert uns deutlich und konkret die Entstehung und die Weiterentwicklung von Handel, von Technik und Kultur. Wir lesen von Fortschritt schon in den ersten Generationen der Menschen. Doch es wundert uns vielleicht, in welchem Kontext wir von dieser Art von Fortschritt hören. Und so schlagen wir auf 1. Mose Kapitel 4. Und wir lesen die Verse 16 bis 26. 1. Mose, Kapitel 4, Abvers 16. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael und Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar, und zwar dem Tubal-Kain, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden, und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm, wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Erstens. Der scheinbare Fortschritt ohne Gott. Kain hat seinen Bruder ermordet und alle gütigen Angebote Gottes zur Buße und zur Umkehr schroff verweigert. Und wir lesen, so ging Kain weg vom Angesicht des Herrn. Er schritt fort, weg von dem Angesicht des Herrn. Und Kain kehrte Gott den Rücken zu. Er ging nicht nur weg von dem Ort Eden, in welchem Gebiet auch der Garten Eden war, er ging auch innerlich fort von Gott, vom Glauben, von aller Frömmigkeit. Er kehrte dem Allen den Rücken zu und ging noch weiter weg. Er entfernte sich von dem Angesicht Gottes. Er ging als ein Verfluchter fort von dem Angesicht Gottes. Und er zieht mit seiner Frau in das Land Not, wo er eine Stadt baut. Nun, ich weiß, es zählt zu den wichtigsten Fragen fortschrittlicher Denker. Wer war Kains Frau? Die Antwort ist durch ein Ausschlussverfahren, durch ein Reduktionsverfahren, eigentlich gar nicht so schwierig. Kain heiratete entweder seine Schwester oder seine Nichte. In 1. Mose 5 lesen wir, dass Adam und Eva noch weitere Söhne und Töchter gezeugt haben. Und damals hatte Gott diese Form der Inzest noch nicht verboten, welche in späterer Zeit auch genetische Probleme mit sich bringt, die es damals noch nicht gab. Aber die ganze Menschheit, sie stammt von Adam und Eva ab, da ist die Bibel eindeutig. Also heiratete Kain entweder seine Schwester oder seine Nichte. Auf jeden Fall sollte man doch denken, Kain ist von Gott verflucht. Er geht fort von dem Angesicht Gottes. Wie geht es nun mit seinem Leben und das seiner Familie weiter? Und es wäre vielleicht viel einfacher für unser Verständnis, wenn wir davon lesen, dass sie in Höhlen hausen und leben von der Hand in den Mund und alles ist völlig erbärmlich und miserabel und sie leben in Not und Elend. Und man könnte sagen, siehst du? So ist dein Leben, wenn du Gott verlässt. Aber das Leben ist komplexer als das. Und die Bibel ist sehr ehrlich und aufrichtig. Kain bekommt Kinder. Er baut eine Stadt. Das bedeutet eine umzäunte Siedlung. Aus seiner Nachkommenschaft entstammen drei Männer mit den fröhlich klingenden Namen Jabal, Jubal und Tubal, Kain. Alle drei werden Pioniere des menschlichen Fortschritts. Und Mose, er hebt das hervor. Er verschweigt das nicht. Jabal, er ist der erste Händler, der erste unternehmerische Kaufmann, wenn man so will. Er hütet nicht nur Schafe, wie Abel es tat, nein, er hat ganze Herden. Damit sind unterschiedliche Tiere gemeint. Jabal war ein Viehzüchter. Vielleicht hatte er Herden von Eseln und Kamelen und Schafe und Rinder und Ziegen. Und er wusste, sie auf unterschiedliche Weise zu nutzen, als Lasttiere für den Transport und als Nutztiere zur Nahrung und für die unterschiedlichen Materialien, die man daraus machen kann. Vielleicht war die erste Vorform des LKWs, stammte vielleicht aus der Spedition von Jabal, der seine Esel und seine Kamele für den Transport von Lasten und von Waren nutzte. Das heißt, er wohnte in Zelten, er war ein reisender Kaufmann, er war Geschäftsmann, wie man heute sagen würde, er baute sich ein Netzwerk auf. Er reiste zwar noch nicht mit einem Privatjet oder einem Helikopter durch die Welt, aber er war unterwegs. Er war geschäftlich erfolgreich. Er gründete ein Unternehmen, ja einen ganzen Berufszweig. Er ist der Vater aller Businessmänner. Jabal, was für ein Fortschritt. Und Jubal, er ist der erste Künstler. Er hat die ersten Instrumente erfunden und er konnte Musik machen. Und das als sein Beruf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er ist der Vater der Künste, der Musik, der Malerei und des Schauspiels. Und das allein zeigt schon, wie erfolgreich diese Siedlung wurde. Musik ist nicht ein Beruf, der unbedingt zum Überleben nötig ist, oder? Kunst, Kultur, das ist verbunden mit einem gewissen Luxus, mit einem gewissen Wohlstand. Wir können es uns leisten, den Jubal Geld zu geben, einfach dafür, dass er uns bespielt. Dass er sich in unser Zelt setzt oder in unser Haus, auf den Marktplatz und er spielt und wir geben ihm Geld dafür, denn wir haben Überfluss. Jubal, er ist der erste Mozart, der erste Vorläufer von Helene Fischer. Er prägt die Kultur seiner Gesellschaft. Er sorgt für Unterhaltung, für Zerstreuung, für Fest- und Tanzmusik. Was für ein Fortschritt. Kultur entwickelt sich. Und dann haben wir noch Jabals und Jubals Halbbruder Tubal. Tubal Kain heißt er. Er ist der erste Metallarbeiter. Er schmiedete und verarbeitete Kupfer und Eisen. Er stellte Werkzeuge her und wahrscheinlich auch Waffen. Er entwickelte Techniken. Ja, hier entsteht Technologie. Aus Rohstoffen der Erde fertigt er neue Produkte. Wir wissen nicht, wer das Rad erfunden hat. Wenn ich raten müsste, da wäre Tubal Kain vielleicht meine erste Wahl. Er war ein Erfinder, ein Entdecker, ein Techniker, ein Handwerker. Von ThyssenKrupp und Bosch bis hin zur Eisenbahn und Computertechnik. Unsere Welt und unsere Gesellschaft ist massiv geprägt von Metallarbeit. Was täten wir ohne all die Kupferdrähte, die den Strom so gut leiten? Hier finden wir echtes Handwerk und Technik. Was für ein Fortschritt. Unser Predigtext, er betont ausdrücklich, dass die Nachkommen Kains brillante und begabte, erfolgreiche und innovative Pioniere waren, die großen Einfluss auf die gesamte Weltbevölkerung hatten. Hier finden wir die Väter der Berufsbereiche, die wir heute noch alle finden. Und die auch heute noch unsere Welt so enorm prägen. Was hier beschrieben wird, es ähnelt doch unserer Zeit sehr, oder nicht? Hier ist richtig Fortschritt zu sehen, oder etwa nicht? Ist es etwa so, dass diejenigen, die fortschreiten von Gott weg, die Gottlosen, dass diejenigen es sind, die erst so richtig erfolgreich sind, die wirklich Fortschritt erleben? Nun, das ist das, was uns vielfach gepredigt wird in unserer Gesellschaft, oder? Ist Fortschritt eigentlich besser ohne Gott möglich? Nun, so einfach umzudrehen ist die Sache auch nicht. Das Leben ist auch hier komplexer und die Bibel ist so ehrlich und aufrichtig, dass sie uns nicht nur die eine Seite der Medaille zeigt, sondern auch die andere. Denn dieser Anschein von Fortschritt, diese technischen und kulturellen Fortschritte, sie zeigen nicht nur diesen Anschein, sondern wir finden auch die Anzeige geistlichen und moralischen Verfalls. Wir lesen nicht nur von den drei erfolgreichen Brüdern mit den sich reimenden Namen, von ihren enormen Errungenschaften. Wir lesen auch von dem inneren Zustand, der sich durch die Familiengeschichte Kains zieht. Und das soll uns zum Nachdenken bringen. Es soll uns darüber nachdenken lassen, was ist Fortschritt? Der Gründer der pietistischen Bewegung in Deutschland, Philipp Jakob Spener, er stellt klar in seinem in seinem Buch Pia Desideria, der fromme Wunsch: Wer an Gelehrsamkeit wächst und nicht an guten Sitten, der schreitet mehr rückwärts als vorwärts. Oder anders ausgedrückt: Ist es Fortschritt, wenn ein Kannibale lernt, mit Messer und Gabel zu essen? Nennen wir das Fortschritt? Nun, in Kains fortlaufender Geschichte sehen wir eindeutig bedeutende Errungenschaften und Erfindungen. Wir sehen kulturellen und wir sehen technischen und kaufmännischen Fortschritt, der Gesellschaft prägt bis heute. Doch reichen diese äußeren Phänomene aus, dieser äußere Erfolg, um wirklich von Fortschritt zu sprechen? Unser Predigtext stellt der äußeren Entwicklung einen geistlichen und moralischen Verfall gegenüber. Ein Verfall, der einen bitteren Beigeschmack hinterlässt. Der Vater unserer drei Pioniere, er heißt Lamech. Lamech, er ist der Ur-Ur-Urenkel von Kain. Und bei ihm wird der moralische Verfall unverkennbar. Wir sehen hier gierige Lust. Lamech ist der Vater der Vielehe. In Vers 19 haben wir gelesen: Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Lamech verändert Gottes Ordnung der Ehe. In 1. Mose 2, da sagt Gott: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Ein Mann und eine Frau, sie sollen zu einer Einheit werden in der Ehe. Aus zwei wird eine Einheit, nicht aus drei, nicht aus vier, nicht aus fünf, sondern nur ein Mann und seine Frau. Lamech ist nun der Erste, der sagt: Das ist mir nicht genug. Ich will mehr. Ich verdiene mehr. Ich kann mir mehr leisten. Ich nehme mir mehr. In der Geschichte Israels lässt Gott die Vielehe teilweise zu. Doch sie wird niemals befürwortet. Und in fast jedem Vorkommen berichtet die Bibel von den Problemen und den Streitigkeiten, die damit verbunden waren. Es findet keine einzige positive Erwähnung. In Lamechs Fall war es aber auch nicht verbunden mit einer Hilfe, einer existenziellen Not. Nein, es war vermutlich Habgier und Lust. Mose nennt uns nämlich sogar die Namen der Frauen, was durchaus unüblich ist. Frauen werden irgendwie immer nur dann genannt, wenn es irgendwie etwas Besonderes zu berichten gibt über sie. Und wir wissen nicht viel über Ada und Zilla, aber ihre Namen, sie bedeuten Zierde und Glocke oder Klingel. Vielleicht ein Hinweis auf eine äußere Schönheit und auf ihre schöne Stimme. Es geht um sinnliche Begierde, um fleischliche Lust. Lamech, er wollte nicht nur eine Frau, er wollte zwei Frauen, um seine Lust zu befriedigen. Im Kontext großen äußeren Fortschritts wird uns gleichzeitig präsentiert, wie die göttliche Institution der Ehe verkehrt wird, wie es verändert wird. Nun, kommt uns das bekannt vor? Hier in diesem Land erleben wir nicht genau das gleiche Phänomen in dieser unserer Zeit? Das gilt doch schon längst als überholt, als antiquiert, als verstaubt, als längst überkommen, die Ehe nur zwischen Mann und Frau zu sehen. Nein, die Ehe, sie wird verändert. Das Wort Gottes spielt keine Rolle mehr. Ehe für alle, egal welches Geschlecht, und warum nicht auch viel Ehe? Ehe hat keine feste Form mehr, keine klare Definition. Es wird der individuellen Begierde, der Lust geopfert. Und zwar im Namen des Fortschritts. Wir sind so fortschrittlich, dass wir uns nicht mehr an solch althergebrachten Institutionen halten müssen. Unsere Gesellschaft ist so fortschrittlich. Hat Ehe überhaupt noch einen Raum? Und im Namen des Fortschritts, im Namen der Antidiskriminierung, im Namen der Toleranz wird alle Moral einfach hinausgestoßen. Nach Moral wird nicht mehr gefragt. Nach was ist eigentlich gut und was ist böse? Was ist richtig und was ist falsch? Und woran können wir das messen? Nun, für Lamech war die Entscheidung sehr einfach. Ich will, ich nehme. Und es ist kein Zufall, dass äußerer Fortschritt mit einer Relativierung der Ehe einhergeht. In keiner Zeit wurde die Ehe so gering geachtet und verdorben wie in unseren Tagen. In unseren Tagen größten Fortschritts. Aber wir sehen nicht nur diese gierige Lust, wir sehen auch skrupellose Gewalt. Wir hören Lamech in unserem Text sogar zitiert. Es ist ein Gedicht oder ein Lied, poetisch zusammengesetzt mit parallelen Elementen. Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunden und einen Knaben für meine Strieme. Wenn kein siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Lamech rühmt sich seiner skrupellosen Gewalt. Er stellt sich vor seine beiden Frauen und er prahlt mit dem Mord an einem jungen Mann. An einem Jüngling. Für eine kleine Demütigung, eine Beule, für eine kleine Wunde bringt er einen Jüngling ums Leben. Er schlägt ihn tot. Und da ist keine Reue, da ist keine Scham. Nein, ganz im Gegenteil, er brüstet sich mit diesem Vergehen. Er prahlt damit, er droht vielleicht sogar seinen Frauen. Ada und Zilla, denkt daran, wenn ihr mich beleidigt, ich bringe den um, der mich auch nur schief anguckt. Wir merken, Gangster-Rap ist keine amerikanische Erfindung. Das hier ist Lamech-Style. Und es ist beschämend, wie er Gewalt verherrlicht. Genauso wie in unserer Zeit. Massen an Filmen und an Serien, an Liedern und Videospielen, sie sprechen die Sprache Lamechs. Sie zeugen von diesem moralischen Verfall. Was kümmert uns das Schicksal eines anderen? Ich bin mir selbst mein Nächster. Wenn der mir schief kommt, ich tue alles, um ihn zu vernichten. Nicht nur die Sinnlichkeit und die Lüsternheit, sondern auch skrupellose Gewalttätigkeit finden wir hier. In einem Zug mit dem Fortschritt. Es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht um stolzes Gehabe, um persönliches Ansehen, um erzwungenen Respekt. Und wenn es als Warnung für seine Frauen zu verstehen ist, immerhin ruft er sie zweimal auf, still zu sein und auf ihn zu hören, wenn es als Warnung für seine Frauen zu verstehen ist, dann sehen wir, dass noch viel mehr vom Verständnis der Ehe umgeworfen wurde als bloß die Anzahl. Er droht und er scheut sich nicht, Gewalt anzuwenden. Was mich am meisten schockiert an seiner Rede ist, dass für Lamech ein Menschenleben nichts zählt. Ein junger Mann. Jemand, der schwächer ist als er, der vielleicht wehrlos ist gegenüber Lamech. Viele Ausleger, sie gehen davon aus, weil dieses Lied direkt nach Tubal-Kain erwähnt wird, dass Lamech vielleicht die Waffen seines Sohnes gebrauchte, Schwerter oder Spieße, sodass er einen Vorteil hatte. Und all die, die mit einem Holzstock auf ihn zukommen, hatten keine Chance. Und er erschlägt einen jungen Mann und das kümmert ihn nicht. Nein, er ist stolz darauf, er brüstet sich dessen. Er sieht es als ein Zeichen seines persönlichen Fortschritts. Letzten Dienstag, vor 5 Tagen, wurde im Bundesstaat New York ein Gesetz erlassen, das die Abtreibung von Babys in manchen Fällen bis zum Tag der Geburt erlaubt. Bis zum Tag der Geburt. Selbst Krankenschwestern dürfen sich dem nicht aus Gewissensgründen entziehen. Sie dürfen sich dem nicht verweigern. Sie werden aufgefordert, wenn es der Wunsch der Eltern ist, das Kind selbst bis zum Tag der Geburt zu töten, zu ermorden. Und wie wird darauf reagiert, wenn das Leben der jüngsten Jünglinge nichts mehr zählt in unserer westlichen Welt? Der New Yorker Gouverneur, er sagt, ich zitiere, heute machen wir einen riesigen Schritt vorwärts im harten Kampf dafür, das Recht der Frau zu sichern. Babys werden ermordet. Und es wird sich gebrüstet mit Fortschritt? Wirklich? Wenn die unterschiedlichen Mittel nicht das zum Tod des Kindes führen, wenn weder das Skalpell noch die Kochsalzlösung dazu führt, dass das Kind im Mutterleib stirbt, werden die Ärzte und Krankenschwestern angewiesen, das Kind auf dem OP-Tisch sterben zu lassen. Ist das Fortschritt? Ist das Fortschritt? Es ist ein Verfall von Moral. Die Tatsache, dass das möglich ist, sie bringt einen moralischen Verfall mit sich. 2017 wurde nur in Deutschland über 100.000 Leben abgetrieben, ermordet im Mutterleib. Über 100.000. Das ist fast 2-mal die Bevölkerung von Wetzlar. Nun schreit dieses Blut nicht genauso zu Gott wie das Blut Abels, das Kain vergossen hat? Schreit es nicht genauso? Aber was macht Lamech? Er gibt seinen Söhnen nicht nur lustige Namen, Jabal, Jubal und Tubal, nein, dem letzten gibt er auch noch den Beinamen Kain. Den Namen des ersten Mörders. Sind das die Helden einer fortgeschrittenen Gesellschaft? Mörder, die erfolgreich sind. Und wir sehen auch gottlose Selbstsicherheit. Gott hatte Kain mit einem Zeichen versprochen, sein Leben 7-fach zu rächen. Lamech, er interpretiert dieses Zeichen nicht als eine barmherzige Hilfe Gottes gegenüber einem schändlichen Verbrecher. Nein, er sieht es als ein Ehrenabzeichen für Kain. In manchen Kreisen gibt es Tätowierungen, irgendwelche Tränen oder was, die tätowiert werden als Zeichen dafür, wie viele Leute man umgebracht hat. Und es wird ein Ehrenabzeichen. Man brüstet sich damit. Lamech will wie Kain sein. Nur noch schlimmer. 77-fach soll der gerecht werden, der ihm etwas anhaben will. Und das ist kein Versprechen Gottes. Nein, Lamech will selbst dafür sorgen. Er vertraut auf sich selbst. Er selbst bestimmt seine Sicherheit. Er erhebt sich selbst auf die Position Gottes und er spottet und trotzt Gott. Ich kann mehr als Gott. Wenn kein 7-fach gerecht werden sollte, ich sorge dafür, dass ich 77-fach gerecht werde. Stolze Selbstsicherheit. Und in unserem Text scheint auch Kain auf diesen selbstsicheren Trotz gegenüber Gott hinzuweisen. Er wird der Erbauer einer Stadt. Gott hatte Kain verflucht, dass er unstet und flüchtig sein soll. Und Kain, er wollte hier wohl dem Fluch Gottes mit seiner eigenen Macht entgegenstehen. Damit er nicht umherwandern muss, damit er nicht vergeht, baut er eine Stadt und einen Zaun darum oder eine Mauer. Und es gehörte zu dem Fluch Gottes, dass sein Leben von Vergeblichkeit geprägt sein sollte. Also benennt er die Stadt nach seinem Sohn, Henoch, als Symbol seiner Beständigkeit. Im Psalm 49, Vers 11 heißt es, ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten Ländereien nach ihrem Namen benannt, doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umkommt. Kurz, du kannst gegen Gott nicht gewinnen. In 1. Mose 6 lesen wir, wie alles durch die Flut zerstört wurde. Kains Nachkommenschaft hatte keinen Bestand. All ihr Fortschritt wurde weggeschwemmt. Alle ihre Errungenschaften dienten dann denen, die gerettet wurden. Es gibt diesen Anschein des Fortschritts in dieser gottlosen Welt. Einen Anschein von Fortschritt. All die technischen Errungenschaften, dieser hohe Lebensstandard, die vielfältigen Möglichkeiten und kulturelle Unterhaltung. Sie geben uns diese Illusion eines großartigen Fortschritts, einer großartigen Sicherheit. Dass wir tun können, was uns gefällt und wir alle Freiheiten haben. Doch es geht umher mit einem moralischen Verfall. Und damit auch zu einem sündigen Gebrauch der fortschrittlichsten und besten Dinge. Doch wir finden noch einen zweiten Punkt in unserem Predigtext, der unscheinbare Fortschritt mit Gott. In Kains Familie sehen wir den scheinbaren Fortschritt ohne Gott. Und nun sehen wir den unscheinbaren Fortschritt mit Gott. Man könnte meinen, das Wort Gottes zeichnet einfach ein absolut dunkles und trostloses Bild vom Fortschritt. Bei aller äußeren Entwicklung verfällt doch die Moral. Und wenn man so auf die Menschheitsgeschichte schaut, dann kann man zu ähnlichen Schlüssen kommen. Jedes Volk, das sich erhoben hat, das groß wurde, jede Weltmacht, sie endete im moralischen Verfall. Wie war es denn mit den Römern, den Griechen, den Babyloniern, den Ägyptern? All diese Großmächte, sie sind alle verkommen im moralischen Verfall. Wie kann ein Mensch aus diesem Sumpf herauskommen? Gibt es überhaupt irgendeinen Fortschritt des Menschen? Irgendeinen Fortschritt, den man wirklich eine Verbesserung nennen kann? Ja, unser Predigtext endet mit einem wunderbaren Hoffnungsblick, aber er ist unscheinbarer. Es sind nicht diese großen, diese spektakulären Berichte, die so eindrücklich klingen. Aber hier lernen wir, was die Grundlage echten Fortschritts ist. Wir finden anhaltenden Glauben. Vers 25.
Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Als Eva Kain ihren ersten Sohn gebar, sprach sie mit größter Zuversicht: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Doch als dieses Baby tatsächlich zum Mann wurde, da war er nicht mehr mit dem Herrn, sondern gegen den Herrn. Er war nicht mehr der erhoffte Gewinn, dieser Erwerb, auf den alle Erwartungen ruhten, sondern er war ein verfluchter Mörder. Wie leicht hätte Eva hier enttäuscht und ernüchtert sagen können: Ich glaubte wirklich, dass Gott sein Versprechen wahr macht, dass er unseren Nachkommen zum Überwinder des Sündenfluches macht, wie er versprochen hat. Aber der erste war ein Mörder und der zweite sein Opfer. Wie könnte ich jetzt noch glauben? Bei all der Not, bei all dem, was Gott mir widerfahren hat lassen, wie könnte ich jetzt noch glauben? Doch so spricht sie nicht. Nein, im Gegenteil. Seht, nennt sie ihren Sohn. Das heißt, der Bestimmte oder der Gesetzte. Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels. Und hier verwendet sie das Wort Same oder Nachkomme. Genau das gleiche Wort, das auch Gott in seiner Verheißung gegeben hat in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Dieses Gericht gegen Satan und das Versprechen, hier kommt ein Nachkomme, ein Same, der den Fluch der Sünde überwinden wird. Und Eva, sie glaubt anhaltend, trotz all der Rückschläge, trotz all der Hindernisse, trotz all der Not und der Traurigkeit, die sie erlebt hat. Sie glaubt und spricht mit der Geburt des nächsten Sohnes nun: Gott hat diesen Sohn bestimmt anstelle Abels. Eva glaubt an das Versprechen Gottes, an die Verheißung Gottes, auch wenn sie es noch nicht gesehen hat. Doch als die Zeit Gottes erfüllt war, ist der versprochene und von Gott gesetzte Nachkomme geboren worden, von einer Frau. Und sein Stammbaum wird von dem Evangelisten Lukas bis auf Seth und auf Adam zurückverfolgt. Du wirst keinen echten Fortschritt im Leben machen, wenn du nicht Gottes Wort vertraust und der Botschaft des einzigen Retters der Menschen, den Gott bestimmt und gesetzt hat in seiner Gnade, wenn du dich ihm nicht anvertraust. Wenn du seinem Wort nicht Glauben schenkst, trotz so mancher Not und trotz so mancher Rückschläge. Jesus Christus, er ist der ewige Gott, Mensch geworden, gezeugt durch den Geist, empfangen von einer Jungfrau, geboren in Bethlehem. Gott ist Mensch geworden und er ist gestorben und er ist auferstanden und er ist allein fähig, Sünde, Teufel und Gericht zu überwinden und Vergebung zu schenken. Er ist allein fähig, unsere verkommene Moral mit seinem gerechten Blut zu reinigen. Er ist unser Stellvertreter, derjenige, der an unsere Stelle gesetzt ist und unsere Strafe auf sich nahm. Er ist gestorben für unsere Schuld und er ist auferstanden, um die Gläubigen gerecht zu sprechen. Adam und Eva, sie sündigten und die Folge war der Tod, geistlich in der Trennung von Gott, körperlich in der Sterblichkeit des Leibes und danach droht die ewige Hölle, die Verdammnis. Doch Gott hat einen Erlöser gesetzt. Und wenn ich im Glauben fortschreitet und Frieden und Versöhnung mit Gott, dem Schöpfer, empfängt, der schreitet letzten Endes nur fort auf einem sündigen Weg der Hölle entgegen. Was hast du davon, wenn du eine Leiter bis zur höchsten Stufe erklimmst und merkst, sie lehnt an der falschen Wand? Keine Technik, keine Arbeit, kein Werk, keine Erfindung, kein Fahrzeug, keine App, keine mathematische Formel, kein Geld der Welt, kein philosophischer Spruch. Nichts kann dich retten vor dem ewigen Tod als Christus allein. Christus allein ist gesetzt als Mittler und Retter für uns Menschen. Und es ist der Glaube allein, der uns mit Christus verbindet. Doch jeder wahre Fortschritt beginnt mit der Richtungsänderung des ganzen Lebens. Glaube an Christus und du schreitest fort vom Tod ins Leben, von der Verdammnis hin zur Seligkeit. Anhaltender Glaube, damit beginnt wahrer Fortschritt. Und dann demütige Erkenntnis. Vers 26. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Seth, der Gesetzte, der Bestimmte, er weiß, dass er selbst nicht der Erlöser ist. Er glaubt an den versprochenen Erlöser, den Gott senden wird, aber er erkennt noch etwas anderes. Er erkennt seine eigene Schwachheit. Er nennt seinen Sohn Enosch. Enosch ist ein anderes Wort für Mensch. Aber es ist das Wort für Mensch in seiner Schwachheit, in seiner Gebrechlichkeit, in seiner Endlichkeit. Du machst keinen Fortschritt, wenn du nicht erkennst, wie schwach und arm du wirklich bist vor Gott. Egal wie stark und wie groß du in der Welt scheinst, wie viele Leute zu dir aufschauen oder abhängig sind von deinem unternehmerischen Geist. Vor Gott sind alle Nationen wie ein Tropfen am Eimer. Wir machen keinen Fortschritt, bevor wir erkennen, selig sind die Armen im Geiste. Wir sind arm und gering vor Gott. Nichts von unserem äußeren Fortschritt bringt uns auch nur einen Zentimeter näher zu Gott. Wir sind arm und mit nichts in dieser Welt können wir den Fluch des Todes und der Sklaverei der Sünde entkommen. Wir sind arm und gebrechlich. Erkenne die Verdorbenheit in deinem Herzen. Bei all dem äußeren Schein und bei allem äußeren Schönheit und Tüchtigkeit ist doch das Herz die Brutstätte für jede Sünde der Lust, der Gewalt, der Habgier und des Stolzes. Wenn du erkennst, dass du in deiner eigenen Kraft nicht vor Gott bestehen kannst und dich selbst nicht absichern kannst, wie Lamech es versuchte, da fängt wahrer Fortschritt. Da geht weiter, wahrer Fortschritt weiter. Fortschritt in geistlicher Erkenntnis und Heiligung. Wer schwach ist in sich selbst, der kann stark sein in Gott. Wer demütig sich im Glauben Christus anvertraut, der erfährt wahre Stärke, nämlich dass Gott hält und dass Gott tüchtig machen kann. Und wir finden noch einen weiteren Aspekt, gottverehrende Abhängigkeit. Unser Kapitel endet mit diesem wunderbaren Satz. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Hier finden wir die erste Beschreibung eines öffentlichen Gottesdienstes. Der Name des Herrn, er steht nicht nur für die Form, wie er genannt wird, sondern für all das, was Gott von sich selbst geoffenbart hat. Sein Wesen, sein Charakter, so wie er ist. Seth und seine Familie, sie lobten Gott für seine Liebe und für seine Gnade, für seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, für seine Weisheit und seine Stärke und all das, was sie von Gott kennen durften. Sie riefen den Namen des Herrn an, des Bundesgottes, Gott, der für uns ist. Und sie vertrauten sich ihm an. Sie beteten zu ihm um Hilfe. Sie riefen zu ihm, Herr, hilf doch. Schenke uns Kraft. Gib uns Weisheit, ein Leben zu führen, das nicht allein auf den äußeren Fortschritt vertraut, sondern sie riefen den Namen des Herrn an, damit Gott auch ihr Herz immer mehr formt und verändert, wie es ihm gefällt und wie es wirklich gut ist. Du wirst keinen Fortschritt machen in deinem Leben, bevor du nicht Gott bittest, dein Leben zum Guten zu segnen und dir sein Wesen zu offenbaren und dein Herz zu verändern. Gott kann neues Leben wecken. Nicht eine neue Fassade, sondern neues, inwendiges Leben. Du musst neu geboren werden. Und dieser Fortschritt, er ist so unscheinbar. Es sind nicht die großen Hochhäuser. Es sind nicht diese blendenden Karrieren. Es sind nicht diese großen Sprüche. Aber es ist dieser Fortschritt, der beginnt im inneren Leben und dann Früchte trägt im Verhalten. Dieser Fortschritt im Glauben und in der Heiligung, er ist der einzige Fortschritt, der wirklich zählt. Und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern in aller Ewigkeit. Wenn wir in der Liebe und in der Wahrheit und in der Heiligkeit fortschreiten, das ist wahrer Fortschritt eines Menschen. Der äußerliche Fortschritt im Handel und in kulturellen Erzeugnissen oder in der Technik, sie sind nicht verkehrt, versteht mich nicht falsch. Und sie können und sollen von den Gläubigen in Dankbarkeit und im reinen Gewissen gebraucht werden. Aber wir können dankbar sein für all die Errungenschaften, die wir genießen dürfen, für die Autos, mit denen wir zum Gottesdienst fahren können, für die Heizung und die Technik und all das, was wir tagtäglich gebrauchen. Aber das sollte nicht das Hauptmerkmal für den Fortschritt unseres Lebens sein. All diese äußeren Errungenschaften sollten nicht das Hauptmerkmal für den Fortschritt unseres Lebens sein. Unser Predigtext erstellt zwei Fortschritte parallel gegenüber. Den Fortschritt der Familie Kain und den Fortschritt der Familie Seth. Glaubt ihr, dass Seth und seine Familie in Höhlen oder auf Bäumen wohnte? Dass sie völlig unterbelichtet waren? Oh nein. Auch sie haben sicher einige äußere Fortschritte gemacht. Vieles, was sich weiterentwickelt hat. In der Kultur, in der Technik, in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Natürlich. Einer der Nachkommen Seths baute eine Arche, in der mindestens zwei von jeder Tiersorte passte. Das ist eine Errungenschaft. Aber wisst ihr, was der große Unterschied zwischen der Familie Kains und der Familie Seths ist? Der äußere Fortschritt ist der einzige Fortschritt in der Linie Kains. Mehr Fortschritt ist in dieser Linie nicht zu sehen. Es ist erbärmlich. Das ist das Einzige, was über die Familie Kains gesagt werden kann. Sie hatten äußeren Fortschritt. Bei Seth gab es einen wichtigeren Fortschritt. Bei Seth, da überragte und übertrumpfte der innere Fortschritt bei weitem dem äußeren Fortschritt. Oh, hier sehen wir echten Fortschritt. Einen Fortschritt, der unscheinbar ist, aber ein Fortschritt im Glanz der Ewigkeit. Möge Gott uns diesen Fortschritt schenken. Heute und in den kommenden Tagen. Dass unser Leben markiert wird von diesem Fortschritt. Dass das, was in unserem Leben zählt, nicht das ist, was wir an Urkunden und Emblemen und Pokalen und Auszeichnungen an die Wand hängen können, sondern das, was vor Gott gilt und was da leuchtet und glänzt in Ewigkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen. Wir schließen diesen Gottesdienst im Gebet. Unser Herr und Gott, wir danken dir für die Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit deines Wortes, dass du uns nicht abspeist mit billigen und platten Phrasen. Herr, dein Wort ist so wahr, dass es oftmals denen, die dich verlassen, dass sie ein Leben führen, was äußerlich erfolgreich scheint. Und wie oft verführt es die Christen zu denken, es geht ihnen besser. Es wäre besser, ein Leben zu führen ohne dich. Es lässt sich besser fortschreiten in einem Leben ohne den Glauben. Herr, wir danken dir für diesen Predigttext an diesem Morgen. Einen Text, den wir uns wahrscheinlich nicht selber ausgesucht hätten. Aber doch in deiner Weisheit so gesetzt ist in deinem Wort, dass es uns auch heute Morgen die Augen öffnen darf, darauf zu achten, was ist wahrer Fortschritt. Hilf uns, Herr, dass wir nicht verblendet sind, nur auf die äußeren Dinge zu schauen und das zu vernachlässigen, was wirklich zählt. Den inneren Menschen. Herr, hilf uns, durch deinen Geist aufzuschauen zu dir, dass wir verwandelt werden, immer mehr nach deinem Wesen. Dass wir fortschreiten von Gnade zu Gnade, dass wir fortschreiten von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herr, hilf uns. Hilf uns, in der Liebe zueinander zu wachsen und zu dir. Hilf uns, in der Heiligung und in der Reinheit zu wachsen. Hilf uns, fortzuschreiten in den Dingen, die nicht so sichtbar sind und doch so viel kostbarer. Schenke uns anhaltenden Glauben, wie Eva ihn hatte. Und schenke uns diese demütige Erkenntnis, wie Seth es hatte. Dass wir keine Kraft in uns selbst haben, sondern abhängig sind von dir. Und schenke uns eine Freude, dem Ausdruck zu verleihen, indem wir hier den öffentlichen Gottesdienst besuchen, um deinen Namen anzurufen. O Herr, wir bitten dich, segne uns und segne all die, die dich nicht kennen. Herr, lass sie erkennen, den Fortschritt in dir.